Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Am Anfang war der Müll, denn Gerhard Bär macht aus Plastik Plastiken. Von Chipstüten bis zur Weichspülerflasche und daraus entstehen dann Collagen, Skulpturen oder Möbel. Er stammt aus Bad Wimpfen, am Wochenende war in Heilbronn seine Ausstellung Social Plastics zu sehen. Die Sendung haben wir aus terminlichen Gründen am 28. August aufgezeichnet. Gerhard Bär, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Künstler und Designer mit einer ganz besonderen Beziehung zu Plastik. Sie machen aus Plastik nämlich Kunst, Plastiken. Und Sie haben ein Atelier in Berlin, stammen ursprünglich aus dem Kreis Heilbronn, aus Bad Wimpfen. Was ist denn in Ihrem Atelier von den Plastiktüten her die blaue Mauritius?
Naja, das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich liebe ja alle Plastiktüten. Und es gibt unterschiedliche. Also zum einen gibt es mittlerweile eine Sammlung von bestimmt über 100.000 Plastiktüten aus den verschiedenen Zeiträumen, von den Anfängen der Plastiktüte bis jetzt. Und dann zusätzlich noch seit ein paar Jahren über 30.000 Stück von dem Weltrekord auf dem Tempelhofer Feld, wo ich alle Plastiktüten bei mir im Atelier habe und mit denen arbeite.
Ich glaube, diesen Rekord können Sie gerade noch mal beschreiben. Der landete ja auch im Guinness-Buch der Rekorde. Was war das ganz genau?
Genau, also es ging darum, die längste Menschenkette der Welt mit Plastiktüten zu machen. Und anfangs hatte man die dann an eine Kordel getackert, was absoluter Quatsch war, weil dann war ja wieder genau diese Idee des Wiederverwendens kaputt, weil plötzlich gemischt war das Material. Und dann hat man nochmal alle zusammengeknotet. Und dann war das eine Schlange, glaube ich, von über 5-6 Kilometern übers Tempelhofer Feld in Berlin verbreitet. Also Wahnsinn.
Wie lagern Sie denn Ihre Plastiktüten?
Naja, ich habe ja mittlerweile im Atelier viel, viel Platz und ein Großteil des Ateliers macht ja auch das Lager aus.
Gibt es dennoch so eine Tüte, wo Sie sagen, na, das war vielleicht die erste, damit fing alles an, wo Sie eine ganz besondere Beziehung zu haben?
Na, ich habe eine, die habe ich immer irgendwo bei mir im Atelier an so einem Nagel hängen. Da ist irgendwie so eine Sonne mit drauf und die habe ich irgendwann mal vor Jahren aus dem Müllberg in Neapel rausgezogen. Wie da gerade in Neapel ist ja so alljährlich immer so das große Desaster, wenn die Müllberge wachsen, und da habe ich die rausgezogen. In die habe ich mich verliebt. Die ist eine wunderschöne, mit viel Erinnerungen verbunden.
Und dann schreckt es Sie nicht ab, wenn Sie gerade Neapel auch sagen. Da heißt es ja auch immer, diese Müllberge, die stinken, das ist was sehr Unangenehmes, aber Sie haben da keine Probleme, da auch reinzugreifen.
Naja, es ist ja grundsätzlich so, Müllberge stinken immer. Ich habe ja schon immer gesagt, jeder Mensch kann entscheiden, wird etwas zu Müll oder bleibt es etwas Wertvolles. Und das ist genau der Punkt, um den es eigentlich geht.
Wie wurden Sie zum Plastiktütensammler und dann damit auch zum Künstler?
Naja, anfangs war es einfach die Neugierde. Das ging ja los 1992, 93 mit der Verpackungsverordnung.
Das duale System,
der grüne Punkt. Und dann plötzlich war ja Recycling in aller Munde, und speziell Recycling von Kunststoff. Recycling von Blech, Recycling von Papier war kein Thema, weil das wusste man, das funktioniert ja. Und dann eben der Kunststoff. Und dann gab es so die ersten Vorzeige-Recycling-Produkte. Ich sage es einfach mal, damit man es gut versteht. Die kackbraune Parkbank, den kackbraunen Blumentopf, die kackbraunen Rasengittersteine, kackbraune Schallschutzwände. Und damit konnte man, glaube ich, keinen Blumentopf gewinnen.
Wenn Sie eine Plastiktüte in der Hand haben, worauf schauen Sie da als erstes?
Plastiktüten sind ja für mich immer gleich, und Plastiktüten sind normalerweise immer aus dem gleichen Material. Das ist ein Polyethylen, da steht normalerweise irgend so ein Recyclingzeichen drauf, Recyclingcode Nummer 04, LDPE, Low Density. Also es gibt auch welche, die sind dann aus Polypropylen, aber die meisten sind aus LDPE. Also da muss man gar nicht mehr drauf schauen, das ist einfach so.
Und ich habe jetzt zu Hause mal geguckt, habe so ein paar Plastiktüten mitgebracht. Sie haben das gerade beschrieben, dieses Zeichen, das ist einmal hier auch Recycling, der grüne Punkt ist drauf, und dann dieses Dreieck, was Sie beschrieben haben.
Ja.
Hier steht jetzt 04 PELD. Können Sie es aufschlüsseln?
Ja, also 04 ist das Zeichen, LD heißt Low Density.
Steht für?
Das heißt für niedriger Schmelzgrad. Mhm. Ja, und dann gibt es noch das HD. Das sind dann die Ketchupflaschen zum Beispiel oder die Shampooflaschen oder die Spüliflaschen und so weiter.
Die sind einfach dichter und fester.
Die sind einfach härter, genau.
Und hier könnten Sie, die raschelt schon arg, könnten Sie da direkt sagen, was das für ein Material ist?
Naja, das ist entweder auch eine HD, also PEHD oder eventuell sogar eine PP005 ist das, glaube ich, dann.
Steht wofür?
Das steht für Polypropylen. Das sind eigentlich so die beiden Hauptkunststoffe, die man im Verpackungsbereich findet.
Und was machen Sie jetzt, wenn Sie solche Tüten haben? Was könnten Sie aus diesen Tüten, die ich mitgebracht habe, machen?
Eigentlich alles. Ich verwende ja eine spezielle Technologie, mit der kann man im Prinzip genau diese beiden Kunststoffe, Polyethylen, Polypropylen, sehr, sehr toll verarbeiten, miteinander verschmelzen, dann zu einer homogenen Masse formen und dann damit irgendwelche zum Beispiel Gebrauchsgegenstände formen, also Schalen, Schüsseln, Papierkörbe.
Können Sie das Verfahren mal beschreiben, dass wir uns das vorstellen können? Ist es ein großer Kochtopf, in dem die Plastiktüten landen oder wie haben wir uns das vorzustellen?
Naja, Sie stellen sich eher vor wie eine große Herdplatte. Jeder kennt es so ein bisschen aus der Küche von zu Hause. Wenn Sie mal so eine Tupper-Schüssel zu nah an die Herdplatte gestellt haben, dann schmilzt das Ganze. Und ganz ähnlich ist dieses Verfahren eben. Da gibt es so ein paar Feinheiten dazu. Aber letztendlich geht es darum, die Kunststoffe so zu erhitzen, zu erwärmen, dass sie in so einen bestimmten Bereich kommen, wo man sie sehr schön wie Teig formen kann. Also wie Pizza backen eigentlich.
Und worauf haben Sie dabei zu achten? Es gibt ja in Plastik auch Weichmacher, Stabilisatoren, da wird dann teilweise vorgewarnt, wenn das eben in Atemwege gelangt oder eben auch, wenn man es aus Versehen mit zerkleinert und isst. Also inwiefern ist so etwas auch gefährlich?
Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen dazu. Es gibt Weichmacher, die sind hauptsächlich in PVC drin und in anderen Kunststoffen, Polyacryl und so weiter, die man aber eben letztendlich im Verpackungsmüll gar nicht findet. Die Kunststoffe Polyethylen und Polypropylen, die hauptsächlich, also die einen Großteil der Verpackungskunststoffe aufmachen, die haben überhaupt keine Weichmacher drin und gelten deshalb auch als völlig unbedenklich. Was da jetzt mit Farben manchmal, also früher gab es ja dann auch noch die unterschiedlichen Farben, Druckfarben, die man verwendet hat, aber normalerweise sind diese Materialien wirklich clean, muss man sagen.
Können Sie es mal beschreiben, wie aus einer Masse flüssiger Plastik ein Kunstwerk entsteht? Sie haben jetzt diesen Sud und wie gehen Sie dann weiter vor?
Ja, es ist eher eine zähe Masse und die kann man jetzt auch noch gestalten, beeinflussen. Also Sie haben ja jetzt so eine schöne weiße Plastiktüte. Plastiktüten gibt es ja auch in unterschiedlichen Farben mit unterschiedlichen Aufdrucken. Auch Verpackungen gibt es mit unterschiedlichen Farben, Aufdrucken. Und die Arbeittechnik lässt jetzt zu, dass wir eben genau diese Farbigkeit der Materialien erhalten kann, weil das war ein ganz wichtiger Punkt, um auch so eine Art Spiegelbild zu erzeugen, dass jeder erkennen kann, um was geht's da eigentlich, dass also nicht diese unkenntliche Masse da zurückbleibt, sondern eben speziell das, was es auch mal war. Und das Ganze stellen Sie sich jetzt vor, wie so ein Teig ausgerollt und den formen Sie jetzt über irgendein Modell, lassen es erkalten und dann haben Sie im Prinzip den Abdruck davon.
Was war das allererste Modell, was Sie gemacht haben?
1993, nach kurzen Experimenten, den ersten Stuhl aus Müll.
Und Sie haben ja auch mit der Künstlergruppe Bär und Knell gearbeitet, an der Wiedergeburt von Plastikmüll als Möbelstücke. Und damit sind Sie dann damals zur Mailänder Möbelmesse.
Genau.
Was gab es da für Reaktionen?
Naja, es war ganz, ganz spannend. Also wir haben uns ja dann kurz entschlossen, nach Mailand zu gehen, weil in Deutschland interessierte sich keiner dafür. Das ist so die Geschichte des Propheten im eigenen Lande. Haben dann damals so einen alten VW-Bus vollgepackt mit unserem Messestand, 30 Quadratmeter groß, alles geplant mit unseren 20 Objekten, die wir da ausstellen wollten, waren dann im hintersten Winkel in Mailand auf irgendeiner Messe bei, ich sage jetzt mal, Hinz und Kunz irgendwo vertreten. Und nach einem Tag hat sich ganz schnell rumgesprochen, dass da irgendein paar sind, die was ganz Verrücktes tun. Und zwei Tage später standen die ersten Museumsleute, Kuratoren vom Victoria und Albert Museum, neue Sammlung in München, die standen da und haben uns so durchgereicht und haben gekauft. Und dann waren wir von einem Tag auf den anderen, waren die Objekte in Museen vertreten.
Und war das der Startschuss dann, um daraus mehr zu machen, weitere Projekte zu entwickeln? Wie war das?
Ja, das war dann der Startpunkt. Wir haben dann gesehen, dass das Ganze erfolgreich ist, dass da irgendwas passiert. Und dann ging die Experimentiererei weiter. Und dann wurde dem Ganzen noch hinzugefügt, mit Licht zu arbeiten und ganz andere Ideen zu entwickeln und das Ganze auszubauen.
Die einen denken bei Karneval an Rio, an volle Straßen, an Tanz. Und Sie hatten in Mexiko ein Kunstprojekt, Karneval des Restmülls. Wie sah der Karneval aus?
Naja, das Ganze ging dann zurück. Irgendwann mal war die Idee da, ein Projekt zu kreieren unter dem Titel Social Plastics, soziales Plastik, was ja ganz viel beinhaltet. Also zum einen so diese Idee der sozialen Skulptur von Joseph Beuys, aber auch einfach knallhart Plastik, das irgendwo eine soziale Funktion übernimmt. Ich war ja ein paar Jahre davor in Tibet gewesen und habe da festgestellt, dass eigentlich der Plastikmüll in Tibet sich von nichts unterscheidet von dem Müll in Berlin, lediglich, dass andere Aufdrucke drauf sind, also ab und zu mal ein chinesisches Zeichen drauf ist. Und wie ich den Leuten erzählt habe, der Müll ist vom Mount Everest, war plötzlich ganz, ganz groß, wow. Und Mexiko war dann eigentlich die logische Folge, dann einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt nach Mexiko. Da gab es eine Verbindung zum Goethe-Institut und mache da in einer Kommune mit ein paar Leuten, die gut organisiert sind. Wir sammeln dort den Müll und machen dann aus mexikanischem Müll.
Und Sie sagen, der Müll unterscheidet sich nicht, aber unterscheidet sich vielleicht der Umgang der Kulturen mit dem Müll? Was haben Sie da festgestellt?
Ja, also es ist ja einfach so, Müll ist überall gleich, weil wir produzieren ja überall gleich. Es wird überall verpackt. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Umgangsweisen mit dem Ganzen. Es wird sehr viel weggeworfen. Und das Ziel von Social Plastics ist ja auch, so ein Bewusstsein zu schaffen, eben genau zu sagen, wir haben hier einen wertvollen Stoff, der, wenn wir ihn wegwerfen, die Umwelt belastet. Wenn wir ihn aber benutzen, können wir was draus machen, um letztendlich auch damit Geld zu verdienen. Und das war der Ansatz für Social Plastics.
Und wie war das bei den Anfängen, wenn Sie sich da zurückerinnern? Da kommt ein Deutscher und will einem was vom Müll erzählen, was wir mit dem Müll zu tun haben. Wie wirkte das?
Naja, sofort angekommen, weil das Schöne ist eigentlich auch meine Erfahrung, egal wo ich hinkomme und von Kunststoffabfall erzähle, verbindet jeder Recycling sofort mit Umwelt. Die Leute sind sofort hoch engagiert, weil nach einer kurzen Einführung der Technik sehen die Leute sofort, was da passiert und sind begeistert und wollen dann eben auch mitmachen, weil sie auch mitmachen können, weil sie direkt in die Arbeit einsteigen können.
Wobei ich mal gehört habe, dass Menschen aus anderen Kulturen es gar nicht nachvollziehen können, dass in Deutschland hier so akribisch der Müll auch getrennt wird. Wie erleben Sie das zum Beispiel?
Das ist, glaube ich, gar nicht so das entscheidende Thema. Die Mülltrennung ist eine Geschichte in Deutschland, die funktioniert sehr gut, da sind wir ja auch Weltmeister. Die andere Geschichte ist einfach die, dass es ja überall auf der Welt Sammler gibt, die wertvollen Kunststoffe oder für sie wertvollen Kunststoff einfach aus dem Müll aussortieren, weil es für sie lebensnotwendig ist, um irgendeinen Stoff zu haben, den man weiterverkaufen kann. Und insofern sind die Systeme unterschiedlich. Das eine sind die informellen, das andere sind eben die staatlich organisierten. Aber es funktioniert überall auf der Welt. Nur die Wegwerfmentalität ist bisschen unterschiedlich.
Und ist denn tatsächlich die Bereitschaft, gleich loszuziehen und Müll zu sammeln, überall gleich groß?
Naja, das Tolle an dem Projekt ist ja, dass, ich habe es mal so definiert, der Kunststoffabfall ist ja im Prinzip ein Wertstoff, der überall in unbegrenzter Menge auf der Welt zur Verfügung steht. Also man kann im Prinzip ein Unternehmen gründen, indem man einfach nur Material sammelt und damit arbeitet. Man muss fürs Material überhaupt nichts bezahlen. Und das ist was die Leute verstehen und was auch funktioniert. Und wenn man jetzt noch die Technik dazu hat, damit arbeiten zu können, dann ist das eine klasse Geschichte.
Wie bunte Phönixe steigen ihre Objekte aus unseren Müllbergen. Mit diesem Satz hat der Direktor der größten Designsammlung der Welt, der neuen Sammlung in München, ihre Kunst mal beschrieben. Dieser Gedanke, rise like a phoenix, der hat große Bedeutung bei Ihnen, nämlich welche?
Das war ja noch kurz, sagen wir mal, der Übergangstitel. Und da gibt es ja ein schönes Bild auf der Website auch zu sehen. Hatte ich gefunden auf einem Müllberg in Mexiko. Da lag zwischen Tüten, ich glaube, es war eine Zara-Tüte, die da noch dabei lag. Und dann unansehnlich, also wirklich richtig schmutzig, lag so ein kleines Plastikpüppchen, so wie so ein Baby. Und da war irgendwo klar, das ist to rise like a phoenix. Also da kommt irgendwas aus irgendwelchem schrottigem, weggeworfenem, stinkendem, entsteht plötzlich irgendwas Wunderschönes, Ästhetisches.
Und Sie waren nicht nur in Tibet und in Mexiko, Sie sind viel rumgekommen, Sie waren auch vor Beginn des Krieges noch in Syrien mit Ihrem Projekt. Welchen Umgang mit dem Wertstoffmüll haben Sie denn in Syrien erlebt?
Genau den gleichen wie vorher schon beschrieben. Das Schöne ist ja, wir können ja immer diese Sammlungen selbst organisieren. Also wir haben zum Beispiel mit der Gruppe von jungen syrischen Menschen, die waren aus unterschiedlichen Konfessionen, waren Christen dabei, waren Juden dabei, waren Moslems dabei. Wir sind durch die Altstadt gezogen, von Damaskus durch den Basar gezogen und haben einfach alles, was irgendwo zu kriegen war, an Kunststofffolien, an Kunststoffen eingesammelt. Und es war auch ein erster Schritt, um so eine Gruppe zusammenzuschweißen. Einfach auch nach außen zu gehen und mit Leuten zu reden und zu sagen, habt ihr irgendwas für uns? Und manchmal waren die Leute auch ganz erstaunt, dass wir sowas sammeln.
Was passiert denn innerhalb so einer Gruppe? Da gibt es ja auch eine Aufgabenverteilung, wer was zu tun hat. Da muss man sich austauschen, miteinander verhandeln vielleicht. Wie ist das?
Naja, speziell in Damaskus gibt es eine schöne Geschichte dazu. Also wir hatten angefangen, die Anlage aufzubauen und dann gehören natürlich auch verschiedene Schritte dazu. Man muss die Materialien dann auch säubern und vorbereiten und dann plötzlich hatten wir so eine klassische Teilung. Die Frauen haben gewaschen und vorbereitet und die Jungs, die wollten an der Maschine, an der Technik arbeiten. Und irgendwie haben sich das die Frauen dann so 2 Tage angeschaut und dann irgendwann kamen die und haben gesagt, hey, das kann so nicht sein. Die Jungs sollen jetzt mal hier an die Waschtröge gehen und die Materialien säubern. Und wir wollen jetzt mal an die Technik gehen. Und dann habe ich das der Gruppe vorgeschlagen und gesagt. Und dann hat die Gruppe erstmal, 2 haben geschmollt, 2 der Männer. Ich sagte, okay, aber entweder hier oder wir müssen das halt dann anders lösen. Und dann plötzlich ging's. Und das war eine wunderschöne Erfahrung für alle.
Welches Objekt ist aus dieser Zusammenarbeit in Syrien entstanden? Wie sah das aus?
Das ist so eins meiner Lieblingsobjekte zu Anfang, wenn ich mit Gruppen zusammenarbeite. Man muss sich vorstellen, wie ein großer Fußball, der zusammengesetzt wird aus 5 und 6 Ecken. Und der hat dann so einen Durchmesser von 2 Metern. Und man hat die Möglichkeit, dass man eben immer in kleinen Gruppen an einzelnen Elementen arbeiten kann. Und Symbol Weltkugel. Gemeinschaft, wir gehören zusammen. Es geht um unsere Welt, um unsere Umwelt.
Jetzt sind große Teile Syriens zerstört. Wenn Sie auf das Land schauen, steckt da in Ihnen auch ein Träumer zu sagen, ja, ich würde auch gerne nochmal in dieses Land zurückkehren, im Frieden und ein Projekt nochmal wiederholen?
Naja, auf jeden Fall, weil wir hatten ja also auch damals in Damaskus und wir waren ja wirklich im Dezember dort und im März des darauffolgenden Jahres ging ja der Bürgerkrieg los. Die Kugel, die hängt wahrscheinlich heute noch in dieser alten Mühle in der Altstadt von Damaskus, weil ich glaube nicht, dass die irgendeiner da entfernt hat. Und wir hatten ja Projekte besprochen, in Aleppo, in anderen Städten Syriens zu machen. Wenn immer es die Möglichkeit gäbe, da wieder hinzugehen und auch das Projekt zum Beispiel auf den Libanon auszudehnen, ich wäre sofort da.
Als Sie im Frühjahr 2012 in Neukölln ein Projekt gestartet haben, was war damals da die Ausgangssituation?
Wir hatten ja die große Schlagzeile in Neukölln, die Müllkinder von Neukölln. Leben zwischen Ratten und was weiß ich was, Roma-Familien und ganz, ganz widerlich und ganz schlimm. Hintergrund war ein halbes Dorf aus Rumänien, aus der Nähe von Bukarest, ein Roma-Dorf, ist einfach umgezogen nach Neukölln mit Pfarrer, haben einfach alles mitgebracht, haben dann in irgendwelchen Schrottimmobilien in der Harzer Straße Unterschlupf gefunden, unter menschenunwürdigen Bedingungen, teilweise in einem kleinen Raum 10 Leute mit zum Schlafen und es war einfach furchtbar. Und das ganze Projekt wurde dann von der Wohnungsbaugesellschaft entwickelt mit der Aussage, wir wollen, dass die Leute dort wohnen bleiben können, aber wir wollen ein menschliches Umfeld schaffen. Mein Vorschlag war dann sofort, da das Thema Müll ja schon offensichtlich da war, wir können dort so ein kleines Pilotprojekt machen, Social Plastics in Neukölln, in Deutschland. Die Leute sammeln dort ihren eigenen Kunststoffabfall, bringen den in einen kleinen Workshop auf dem Gelände und arbeiten damit und lernen den Umgang und entwickeln dann ein ganz spezielles Bewusstsein für die Materialien und für die Problematik.
Was ist denn heute, 8 Jahre später, von diesem Projekt noch übrig?
Es gibt noch eine sehr schöne Arbeit, die mittlerweile bei mir im Atelier hängt. Das ist ein riesiges Herz, das wir damals zusammen gemacht haben. Die Arbeit nennt sich Roma oder Amor, also Amor, rückwärts gelesen Roma, hatten wir dort ausgestellt. Und es war zum ersten Mal so, wo man gespürt hat, dass die Leute sich plötzlich identifizieren konnten, auch mit dem Projekt. Das Projekt ist mittlerweile gestorben. Es ist einfach nicht mehr finanziert worden. Es hat sich auch vieles geändert. Aber man muss auch sagen, solche Projekte in sehr armen Ländern zu machen, ist um ein Vielfaches einfacher, wie in einem Wohlstaat wie Deutschland zu machen, wo eben die Absicherungen da sind, ist viel, viel schwieriger.
Jetzt ist Neukölln weiterhin ein Problembezirk. Inwiefern kann Kunst helfen, dort etwas zu bewerkstelligen?
Naja, Kunst kann immer helfen, wenn Kunst eben auch was mit Menschen zu tun hat. Und es kann Aufmerksamkeit erzeugen, es kann aber auch Menschen einbinden in spezielle Arbeiten. Also was wir da auch getan haben, zum Beispiel über das Herz, dass Leute einfach auch drüber reden. Aber es ist auch ein langer Weg, um etwas zu verändern.
Es klingt jetzt nicht so, als hätte es nachhaltig etwas verändert.
Naja, es hat insofern was verändert. Also ich habe ja dann das Projekt aus Neukölln auch noch übertragen nach Rumänien. Wir sind dann quasi zum anderen Teil der Bewohner von Fontanele, so hieß dieses Dorf, gegangen und haben dort gearbeitet, haben dort ein zweites Herz gemacht. Und die Leute haben immer noch irgendwas dabei. Wir treffen uns noch ab und zu, reden darüber und es hat im Bewusstsein schon etwas verändert.
Sie sind nicht nur Künstler und Designer, Sie sind auch zum Aktivisten geworden. Was hat sich da verändert in Ihnen?
Eigentlich hat sich überhaupt nichts verändert. Ich glaube, ich war schon immer Aktivist und ich war auch schon immer Humanist, ich war auch schon immer Designer und ich war auch schon immer Künstler. Die Sichtweise hat sich vielleicht ein Stück weit verändert. Am Anfang der Arbeit ging es um eine reine Ästhetik. Wie kann man mit so einem Müllthema umgehen? Wie kann man was Schönes draus machen? Und daraus hat sich eben viel, viel mehr entwickelt dann. Und der Aktivismus ist eben dann auch zu sagen, dieses Projekt Social Plastics ist jetzt eigentlich ein Projekt zur Armutsbekämpfung. Und da steckt jetzt eben auch wieder diese ganze Idee mit drin, Leuten zu zeigen, wie kann ich aus gesammelten Materialien irgendwas machen und damit Geld verdienen, um so meinen Unterhalt zu finanzieren.
Und die gesammelten Materialien fangen ja im Grunde schon beim Einkauf an. Wie gehen Sie beim Einkauf vor? Gucken Sie schon, was könnte ich verwenden für meine Kunst?
Das war mal früher so. Ganz klar, da ging es einfach darum, welche Verpackung spricht mich jetzt an. Mittlerweile hat es überhaupt nichts mehr mit zu tun. Mittlerweile ist auch so ein großes Repertoire da. Da kann man, also es ist wie ein riesiger Farbkasten, wie eine riesige Farbpalette von einem Maler. So ist es eben für mich die Palette der Kunststoffe. Und manchmal sind ja auch dann die Dinge von mir so bezeichnet als Kunststoffmalerei.
Chipstüten und Weichspülerverpackungen wurden in Artikeln öfter mal genannt. Waren das besondere Wertstoffe für Sie? Haben Sie darauf besonders geachtet?
Ja, also ich sammle heute noch leidenschaftlich gern Chipstüten, weil die faszinieren mich einfach. Diese silbrige Folie innen drin, dann außen dieses unterschiedlichen Farben und damit jetzt zu arbeiten in dieser Technik, es entstehen wunderbare Effekte. Tolles Material für mich.
Und Sie erklären sich dann auch bereit, all die Chipstüten vorher aufzuessen?
Ja, also das ist dann einfach Freunde von mir sammeln. Ich habe eine große Leidenschaft mittlerweile entwickelt, weil meine Frau aus der Schweiz kommt. Zweifel-Chipstüten zu sammeln, die schön orange sind, die kennt man eigentlich bei uns hier in Deutschland überhaupt nicht. Also ich würde sagen, mittlerweile auch Tausende von gebrauchten Chipstüten von Freunden von mir selbst die Chips aufgegessen.
Wobei der Trend ja gerade auch in eine andere Richtung geht, nämlich zu unverpackt Läden. Was halten Sie davon?
Ja, großartig. Also meine Leidenschaft für das Material ist ja da, kann man ja nicht verleugnen. Aber eins ist ganz wichtig und das ist eigentlich die wichtigste Botschaft überhaupt, die man nie vergessen darf. Es geht in erster Linie darum, weniger ist besser, vermeiden ist das Allerbeste. Und wo immer wir drauf verzichten können, sollten wir auch drauf verzichten.
Ihre Kunst aus Plastikmüll, Plastiken zu machen, hat Sie bis nach Nordkorea geführt. Wie kam dieses Projekt zustande?
Ich war auf einem Kongress eingeladen in der Schweiz, in Co. Da ging es um Land und Sicherheit. Ich konnte da das Projekt vorstellen, Social Plastics vorstellen. Und plötzlich standen zwei Frauen, schwarz gekleidet, mit am Revers, so einem kleinen Konterfei hier von Kim Jong-un. Haben mich sofort darauf angesprochen, gesagt, wir sind aus der Demokratischen Volksrepublik hier Korea. Und super tolles Projekt, können wir das in Nordkorea machen? Ich war völlig erstaunt und habe gesagt, normalerweise bin ich nicht so schnell sprachlos, aber Nordkorea überfordert mich. Ich habe keine Ahnung und habe dann einfach gesagt, ladet mich nach Nordkorea ein, ich schaue mir das alles an und danach kann ich viel mehr sagen. So, das war im Prinzip dieses Gespräch. Dann habe ich die beiden Frauen noch eingeladen, nach Berlin zu kommen. 2 Tage später waren sie in Berlin. Wir sind durch die Stadt gelaufen, sind ins Atelier gegangen. Die waren noch viel mehr begeistert. Und dann ging das so ungefähr 1 Jahr. Ich hatte noch einen Kontakt zur deutschen Botschaft. Dies machen sie sich keine Sorgen, weil ich gefragt habe, geht es überhaupt? Nicht jeder wird eingeladen, freuen Sie sich, das ist eine Ehre für Sie, aber auch keine Hoffnung, wir haben gerade so eine Ebola-Seuche und deshalb kann eh keiner nach Nordkorea. Dann hat es 1 Jahr gedauert, dann kam plötzlich der Anruf, Herr Bär, kommen Sie an der nordkoreanischen Botschaft in Berlin vorbei, Sie können Ihr Visa abholen, Sie können in 2 Tagen nach Pyongyang fliegen.
Und dann ging es vermutlich ganz schnell. Jetzt hatte ich neulich ein Bildband über Nordkorea in der Hand mit vielen, vielen Bildern drin. Da war alles ja fast klinisch rein, möchte ich sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da Plätze gibt, wo Müll liegt. Was hat sie dort erwartet, als sie dort ankam?
Ja, das war leider aus der Sicht, oder man muss auch sagen, nicht leider, sondern sehr schön. Wir waren tagelang unterwegs und ich habe dann irgendwann immer mal zaghaft gefragt, wo ist denn jetzt eigentlich der Müll, über den wir reden? Und die Aussage war immer, mach dir keine Sorgen, wir haben genug Müll, aber wir zeigen dir jetzt erstmal unser Land und wir machen da eine kleine Reise durch. Und beim nächsten Mal, wenn du dann kommst, dann sehen wir auch die Müllberge.
Und wann gab es dann die Müllberge?
Naja, die gab es nie. Also ich habe dann selbst zum Beispiel vorgeschlagen, ich will auch ans Meer, an den Strand gehen, weil da war ja auch schon das Thema Meeresverschmutzung. Ich habe da nur sehr, sehr wenig gefunden. Jetzt kann natürlich sein, dass man die Strände vorher gereinigt hat, was durchaus denkbar wäre. Es kann aber auch sein, dass es einfach nichts gab, weil so eine Armut heißt ja letztendlich auch, dass es weniger Verpackungen gibt, beziehungsweise die Verpackungen sich dann eben auch konzentrieren auf irgendwo, wo ausgepackt wird.
Was wurde denn am Ende aus diesem Projekt in Nordkorea?
Ich bin gerade dabei, das Buch fertig zu machen über Nordkorea. Leider ist es einfach so, dass ich mich bemüht habe. Also es gab dann ein wunderschönes Feedback aus Nordkorea und ich habe mich dann auch stark dafür gemacht, dass ich gesagt habe, Mensch, wir bauen jetzt auch was ein, dass wir so ein Trainingprogramm auch noch in Deutschland für Nordkoreaner machen, dass einfach eine Gruppe Nordkoreaner auch nach Berlin kommen muss, um eben auch diesen Austausch zu fördern. Wir haben eine Kalkulation gemacht. Es war keiner da, der sich in Nordkorea engagieren wollte oder engagieren konnte.
Also da bleiben noch Projekte offen auf Ihrem Weg.
Ja, also auf dieser Ebene der Menschlichkeit ein Wahnsinnsprojekt.
Ihnen alles Gute und herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
Danke.
Eins gehört. Yeah.